Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice, and Manny the caretaker. This is DJ Biggie.
Also, der Felice hat die Brille abgenommen, ihr habt den Kaugummi ausgespuckt und der Tobi ist auch da. Ihr wisst, was das heißt, es geht wieder los mit der DJ-WG. Das ist ein erbärmliches Hallo gewesen jetzt eigentlich.
Ja, das ist erster Tag nach dem ADE, verzeiht es mir bitte.
Nein.
Okay.
Das war ja klar, oder? Dass das so sein wird.
Das war klar, ja.
Da hättest du ja ein bisschen drauf einstellen können.
Stimmt, schlechte Planung auf jeden Fall. Das ist ein...
Die letzte Folge hat wild angefangen und darauf hat es sehr viele Reaktionen gegeben. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so viel Aufsehen sorgt, wenn ich mir in die Hosen mache. Aber es hat mir gezeigt, dass es den Leuten nicht egal ist, wenn ich in der Scheiße sitze.
Mm. Ja. Also haben sie da eher so, wollten sie da helfen oder haben sie die getestet?
Hat es Klopapier-Geschenkskörbe gegeben? Also,
es hat tatsächlich in Amsterdam hier und da den Moment gegeben, wo man wer zuzwinkert. Ich habe das dann nicht deuten können und dann haben sie aber so ein bisschen den Hintern auf die Seiten und so mit den Ellbogen so gedeutet auf. Ja.
Aha.
Mhm. Ja. Du,
wie fühlt es sich an, wenn man drauf angeredet wird?
Wenn man plötzlich berühmt ist fürs Scheißen.
Nein, ich weiß es nicht. Das, ich würd
Only nicht Fans.
Da lässt sich vielleicht den einen oder anderen Euro damit verdienen, dass man das.
Man ist Kackpalace.
Genau, willkommen zurück in der DJ-WG. Der Tobi ist müde. Du hast ein bisschen länger Amsterdam genossen, wie ich das getan habe.
Ja, für mich war es ja mein erstes richtiges ADE. Also ich war zwar letztes Jahr dort, aber nur für 2 Tage und letztes Jahr war ja quasi auch nur die abgespackte Version.
Ja.
Das ist der Folgentitel. Die abgespackte Version von der ADE.
Nein. In dem Fall sagt man gespeckt.
Ja. Abgespeckt, ja. Entschuldige, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz auf der Hechen.
Spax ist was anderes.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit Spicken.
Ja. Naja, jedenfalls war letztes Jahr ja eine kleinere Version, die abgespeckte Version, wo ja die ganzen Lokale auch nur bis 12 Uhr offen haben dürfen. Und dieses Jahr habe ich mir die Full Experience gegeben und das glaube ich ist unschwer zu erkennen an meiner Stimme. 7 Tage.
Echt?
Montag bis Montag.
Wahnsinn.
Nie wieder.
Ja, ich habe dich ein bisschen auf deinem Weg zu der Stimme beobachten dürfen. Ja, es war schon exzessiv. Also, ja,
aber
muss
es auch sein.
Ich weiß nicht.
Schon.
Das erste Mal vielleicht. Oder vielleicht ist einfach die Artist-Perspektive komplett andere wie meine. Das mag auch sein.
Naja, aber die besten Kontakte habe ich um 6 in der Früh geknüpft, auf jeden Fall.
Das glaubst du?
Ja.
Bin ich mir sicher. Ja, okay.
Es wird sich dann schmerzlich herausstellen, dass es doch nicht so ist. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Der Timmy Trump hat gesagt, das ist seine Nummer.
Wir machen fix einen Track gemeinsam. Sand Stamps. Klassiker.
Nein, aber das dürfen wir jetzt nicht machen, Felice. Wir dürfen den Tobi jetzt nicht in der Art und Weise desillusionieren. Ja. Vielleicht macht er nicht dieselben Erfahrungen wie wir. Ja, zeig uns das einmal. Tobi, wo hast du eigentlich geschlafen?
Ich habe geschlafen im Hotel Römer.
Überall und nirgendwo?
Nein, schon tatsächlich im Hotel Römer.
Okay, das sagt man
sehr,
gar nicht.
Sehr comfy.
Wir haben uns im Anders getroffen, kurz nachdem ich eben das Egg Benedict gegessen habe.
Ist das Hotel vom Anderl eigentlich?
Genau.
Genau. Unser Freund Matthias aus Tirol sagt immer, das ist das Hotel, das der Marcel Wanders designt hat. Du musst ins Mikrofon rein.
Anders.
Genau.
Also.
Wieder Marcel. Ne?
Marcel Wanders. Das ist ein Designer aus Belgien.
Mhm.
Genau, da habe ich Tobi getroffen in der Lobby, da wo er immer alles, wir Boomer sagen, der Bär im Kettenhemd steppt. Da hat der Tobi gesagt, Ich muss was sagen. Und dann hat er mir ein Video gezeigt, wo auf der Bar, der eigentlich auf der Bar liegt, so rückwärts und da laden sie ihm irgendwie so alles eine was finden.
Und nein, wir posten das Video nicht auf der DJWG Instagram-Seiten. Na.
War das ein spezielles Getränk? War das Restelverwertung? Hat dich dabei gezwungen dazu?
Also natürlich lasse ich mir nicht freiwillige Knackwaschen geben. Das ist nämlich der sogenannte, wie hat er geheißen, Headbanger.
Okay.
Ist ein Drink und da legst du halt quasi so nach hinten mit dem Kopf auf die Bar und du kriegst erstmal von, also ich weiß nicht, welche Alkohol das war, aber du kriegst halt erstmal so vier unterschiedliche Alkoholsorten in deinem Mund zusammengemischt.
Yeah. Ich glaube, die machen das super smart, die sagen, das ist Surprise und nehmen halt alles, was nicht weitergeht.
Ja, das reidigste Zeug halt auf jeden Fall, weil gut war es nicht so. Und dann kommt zum Schluss noch ein Tabasco drauf.
Mm.
Dann machst du deinen Mund zu, dann schüttelt der Kölner mal deinen Kopf gescheit her.
Ja, das schaffst du es aber nicht.
Zu guter Letzt kriegst du nur Knackquatschen.
Okay.
Ja. Schöne Erfahrung.
Warum zur Hölle trinkt man sowas?
Hey, ich bin zwungen worden, wie gesagt. Ja, freiwillig
ist natürlich Situationen.
Nee, du kennst das, gell?
Ja, ich kenne
das in einer anderen Version. Lass uns drüber reden, wir waren das erste Mal fort gemeinsam in Salzburg.
Ja, wir waren fort, ja.
Wie war denn das?
Ich habe gemerkt, dass Alkohol doch nicht so mein Ding ist.
Du behauptest immer, du trinkst nichts.
Ja,
das ist nämlich lustig, weil genau an dem Tag haben wir einen Podcast recorded, hat der Felici gesagt, na, deswegen trinke ich keinen Alkohol. Dann auf Nacht, hey Tobi, was tust du denn? Gehen wir steil?
Nein.
Gehen wir
steil? Steil habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, was macht ihr nun?
Okay.
Und dann hast du gesagt, ich weiß nicht, ich muss meine Freundin fragen. Und dann hast du deine Freundin gefragt. Und dann seid ihr bei mir vor der Tür gestanden.
Gab es bei dir Ärger oder warum wolltest du ausgehen?
Nein, generell mal wieder Leid zeigen. Also ich bin so viel unterwegs, dass ich einfach nicht mehr zum Volk gekommen habe und dachte, jetzt schauen wir mal, was in Salzburg geht.
Nein, wir müssen sagen, es war echt einfach auch schön. So, weil
ja.
So, es ist eigentlich ungezogen, eher fatal, dass wir das erste Mal so irgendwie...
Mhm.
Naja.
Hattet ihr einen kuscheligen Abend?
Wir hatten
kuschelig.
Einen sehr, sehr
kuscheligen
Abend.
Sehr, sehr gut. Tobi, was hast du alles erlebt in Amsterdam? Wo sollen wir anfangen und wo sollen wir aufhören? Ich habe irgendwie auf deinem Insta-Account immer einen gewissen Gordon BCB gesehen, irgendeinen grauhaarigen Typen, wo man dachte, was ist, wer ist das?
Ja, das ist, der war 27 Jahre lang Chef vom BCM-Club in Mallorca. Und den haben wir kennengelernt. Wilder Typ und kennt halt jeden DJ einfach persönlich und hat so die Nummer. Und ja, und der hat uns halt nachher mitgenommen aufs AMF zum Beispiel, wo wir nachher im Backstage waren und echt so lustige Zeit gehabt haben.
Ja, wunderbar. Hey, übrigens, wo wir nicht so zuverlässig sind, ist mit Fußballwissen. Da gibt es jemanden, der hat uns da was, warte mal, wo war mir das? Ich hab da was bekommen.
Ich bin
dass da man sich doch nicht auswechseln lassen muss, oder?
Nein, es ist kompliziert.
Yeah.
Er spricht von der Regel 3, ja, was er immer die das sein mag. Warte, ja, die Regel 3, warte.
Liebe DJWG, hier spricht von Arnold Schüttengruber.
Servus.
Ihr kennt es vielleicht aus diversen Bundesliga-Stadien oder aus dem Fernsehen. Und ich kann euch bei eurer Frage weiterhelfen, beziehungsweise euch regeltechnisch aufklären. Im Fußball ist in der Regel 3 bei den Spielern, beziehungsweise bei den Auswechslungen, das ganz klar geregelt. Dass wenn sich ein Spieler weigert, bei einer Auswechslung das Spielfeld zu verlassen, wird das Spiel vom Schiedsrichter ganz einfach fortgesetzt. Das heißt, der Spieler übertrumpft sozusagen in dieser Situation den Trainer. Was dann nachher passiert mit dem Spieler, ist für einen ganz tante Sache vom Trainer oder vom Verein. Aber ja, beim Spiel selbst geht es weiter. Ihr kennt es ja vielleicht, wie eure DJ-Gigs genauso umsetzen. Und wenn einer gut auflegt und er will nicht gehen, kein Thema, macht er weiter. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen.
Fix wie Brezen.
Und eure Frage beantworten.
Ja.
Und wünsche euch nur alles Gute bei den weiteren Podcasts.
Ja, danke schön.
Danke, Manuel. Kannst du jetzt bitte sagen, dass ich wieder recht gehabt habe?
Auf das Wieder würde ich sehr gern verzichten, wenn es möglich ist.
Leider nein.
Also er findet es total okay, dass der keine Tür bezieht.
Nein.
Also Tobi, das würde ich jetzt so nicht ganz zusammen. Also
sehr
erstens,
okay.
Danke. Ich finde ja geil, voll, dass ein FIFA-Schiedsrichter unseren Podcast hört.
Mega, ja, geil,
ja. Das ist,
finde ich richtig,
also
cool.
Ich bin ja Fußball-Fan und ich muss sagen, der Manuel Schüttengruber ist einer der solidesten Schiedsrichter, die es gibt in Österreich. Also immer wenn der pfeift, das Spiel entgleitet da nicht. Auch wenn man das vielleicht nicht glaubt, aber so ein Schiedsrichter hat schon sehr starken Einfluss auf den Spielfluss, auf wie gut ist ein Spiel, wie gern schaut man zu. Mhm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob der jetzt irgendwie, ob man verärgert ist über das, was er pfeift oder nicht. Aber das macht er sehr, sehr gut und ist eben auch FIFA-Schiedsrichter, das heißt, der pfeift da sehr oft internationale Spiele. Finde ich geil, dass es hört und dann aber auch nochmal sagt, ich sage euch jetzt, was Sache ist.
Mhm.
Zusammenfassend, Tobi, wir helfen da ein bisschen auf die Sprünge. Er sagt einfach nur, dass das im Fußball so ist, dass wenn der Spieler sich einfach weigert, vom Spielfeld zu gehen, dass dann der Schiedsrichter die Pflicht hat, das Spiel wieder weiterlaufen zu lassen, weil das wäre dann eigentlich, wäre dann blöd. Ich glaube, es ist noch nie passiert, außer das eine Mal 2019. Aber er legitimiert es nicht, kann nicht sein Verhalten. Das ist auf keinen Fall. Das muss man mal sagen. Okay. Ja,
das kenn ich aus.
Amsterdam. Du hast dein Idol getroffen, den Martin Garrix. Den da hat es eine Insta-Story gegeben, wo er die, ich glaub, was macht er da? Er umarmt die kurz, oder?
Hat er gemacht, ja. Hat er gemacht tatsächlich.
Wie riecht er?
Sehr, sehr gut, sehr angenehm. What the fuck?
Na,
was ist das für eine Frage?
Was hat er gesagt zu dir? Hat er was Besonderes gesagt? Ja, es war schon ein Magic Moment für dich, oder?
Ja, war, das find, ja schon. Ist, muss ich sagen, ist auch einer der wenigen, wo ich nach wie vor einfach sehr, sehr, sehr großen Respekt habe. Weil, ja, war halt von Anfang an ein Idol, das kann man nicht leugnen. Ja,
Tobi macht sich recht beliebt. Er sagt, es gibt nur wenige, vor denen Respekt haben.
Nein, ja, fuck.
Ja. Na, aber wo habt ihr euch da getroffen?
Ich habe aufgelegt bei der Stamped Pop-Up Store. Die haben also Stamped Label, jeder, der es nicht kennt, ist das Label von Martin Garrix. Und die haben einen Pop-Up Store gehabt, wo sie Merch verkauft haben und jegliche Sachen. Und da hat der Martin dann quasi auch noch vorbeigeschaut, um Fotos zu machen mit den ganzen Fans, die da waren. Mhm. Und da haben sie getroffen.
Ist ein bisschen eine blöde Frage vielleicht, das entzaubert es vielleicht ein bisschen, aber hat er die umarmt, weil du einfach im Weg gestanden bist, oder hat er die kennt?
Das will ich wissen.
Hast du das weißt, du weißt es ganz genau, aber es ist okay. Es ist okay.
Nein, das sag.
Es ist okay.
Sagst du, was
ja, habt ihr euch schon mal getroffen? Habt ihr euch schon unterhalten?
Ja, wir haben uns schon mehr als unterhalten. Ja.
Okay, ja. Cool. Cool, diesen, ja. Deinen Begleiter, den Grauhaarigen, den hat er ein bisschen herzlicher umarmt, gell?
Ja, den kennt er auf jeden Fall schon ein bisschen länger und glaube ich auch ein bisschen näher.
Okay.
Den kannst du fragen, wie er riecht. Der weiß das ganz bestimmt.
Wo geht das hin?
Apropos riechen, ey, das ist was ich in Amsterdam absolut anzipft. Es ist ein Aromapark, es ist eine Mischung aus Käse, Scheiße und Weed.
Aromapark.
Aber wirklich, oder? Du gleitest von einem Kackduft in den nächsten.
Das stimmt.
Ja. Also, und die saugen ja die Toiletten einfach aus teilweise. Gell? Also da kommt dann so ein großer Bus mit einem Tank hinten drauf, dann führen sie den kleinen Schlauch da ein ins Restaurant und dann wird rausgesaugt.
Ernsthaft?
Ja. Hast du nicht gesehen?
Nein.
Okay. Bei uns oft passiert. Und was auch so geil ist, ich weiß nicht, Felice, ob das war das damals schon so? Irgendwie gibt es in jedem Café Hauskatze.
War mir so nicht aufgefallen.
Und diesmal habe ich mal gefragt, das war bei einem Meeting mit einer Agentin, warum denn da überall Hauskatzen sind in dem Café und es liegt an der Mäuseplage tatsächlich.
Ah. Ich habe so viele Rotzen gesehen.
Ja,
ist oh mein irre, Gott, gell? Das ist so grausig.
Und das Wunderbarste dran ist, was die Agentin nur erzählt hat, das müsste ich jetzt mal vorstellen, in den ganz teuren Gegenden in Amsterdam, also Prinzengracht, Kaiserkracht, so wirklich die Ansa-Gegend, da mietest dann Wohnungen um tausende Euros im Monat und da ist es jetzt gang und gäbe und ganz üblich, dass die Ratten mittlerweile so zutraulich sind, dass die aus dem Kanal rauskommen und in den Schnilwutz beißen. Das, also ich habe dann gelacht drüber und habe gesagt, das ist ein Scherz und sie hat gesagt, nein, das passiert öfter.
Ernsthaft jetzt?
Ja.
Warte mal, während du im Klo sitzt, oder?
Mhm. Die kommen aus dem Kanal raus.
Alter, wie reinig. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich gar nicht mehr aufs Klo gegangen.
Aber das ist auch nicht möglich.
Ja, stimmt.
Also man kann das ja anders lösen, aber... genau. Hast du ein bisschen ADE-FOMO gehabt, Felice?
Nein, nicht eine Sekunde. Ich habe eher das Gegenteil gehabt.
Du, ganz so du kannst es ja mal zugeben.
Nein,
ich
muss, so
klingt nein. Doch nicht immer so cool.
Alter, du hast so viel verpasst.
Ja,
du
bist
so many great opportunities.
Ich vergönne es vom Herzen, aber ich hätte mir schon Vollgas, aber ich hätte mir tatsächlich die Wochen so eine Twitter-Funktion gewünscht wie Amsterdam einfach ausblenden. Also es hat mich total gefreut für alle, aber das war ein bisschen ein Overload, weil wenn man dort war, ist sicher mega geil, aber für so daheim ist dann, wenn es um 17:30 in der Früh Videos von der Afterparty kriegst, während du dich bereit machst, wieder in die Arbeit zu fahren, nicht so geil. Aber ich vergunze euch. Mögen die Bookings mit euch sein. Ey, for real. Also ich hätte mir keine Sekunden gedacht, okay, da muss jetzt. Obwohl, Entschuldigung, ich muss korrigieren. Entschuldigung, Asche über mein Haupt. Diese Holo-Show hat schon geil ausgeschaut. Ich habe es zwar... Also ich hätte mir wahrscheinlich die komplette Holoshow einfach über Insta-Stories anschauen können, ohne dass ich Sekunden verpasse.
Manuel, warst du schlussendlich dort?
Ja, ich habe auf dich vergebens gewartet.
Ja,
wir haben eigentlich ein Date gehabt, aber dann hast du selber gespürt, das hast du irgendwie ein bisschen verwechselt. Also.
Ja.
Genau.
Voll.
Ich kann es euch sagen, also grundsätzlich, die Holoshow muss man ein bisschen erklären vielleicht. Eric Pritz macht ja, ich glaube, seit mehreren Jahren technologisch was sehr Innovatives. Er stellt zwei LED-Walls, glaube ich, auf der Bühne.
Sind es nur zwei?
Ich glaube, dass es ist Gefühlsans hinten eine.
1000.
Ja.
Ich glaube, es ist hinten, hinter ihm, hinter dem DJ-Booth ist nochmal einiges an Licht.
Ja.
Und vor ihm ist eine transparente LED-Wall. Mhm. Also so, ja. Ich glaube, das ist so der ganze technische Zauber dahinter. Und durch diese zwei LED-Walls, durch die zwei Ebenen, ergibt sich halt so eine Art 3D-Feeling. Und er spielt da halt seine Show und da sind sehr viele Visuals dazwischen. Also über was man nicht diskutieren muss, und da möchte ich einfach den Richie Petz, den Booker von Frequency, der sehr viel Hip-Hop macht, der mit uns dort war, zitieren. Über die Technik braucht man nicht diskutieren, über die Kunst darf man schon reden. Weil grundsätzlich ist es super beeindruckend, also was am Ziggo Dome halt extrem geil ist in Amsterdam, das ist eine schwarze Veranstaltungshalle, total hoch. Also das vermisst man eigentlich in Österreich schon. Da gibt es nicht wahnsinnig viele dunkle, schwarze Veranstaltungshallen und auch in der lichten Höhe grundsätzlich nicht. Und es schaut schon mega beeindruckend aus, das auf jeden Fall. Also gerade diese Dinge, die man halt auf Insta verfolgen konnte, du hast eh recht, ja, du hast eigentlich eh schon alles gesehen im Vorfeld. Da gibt es die Hand, dann gibt es die Taucher, dann gibt es
die Astronauten. Ja. Aber es ist sicher unglaublich, wenn es da steht.
Den Blauwal, klarerweise, ja, ja, genau. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen random dann irgendwann einmal. Also du hast halt irgendwie so einen Roboter, der wie ein EKG verkabelt ist und der reißt sich halt dann da los und läuft davon und das passiert dann in 2 Minuten 100 Mal. Mhm.
Ah, okay.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, es wäre so, ich weiß nicht, kann man es vergleichen mit, hey, wir haben WordArt entdeckt und plötzlich musst alles Mögliche in WordArt machen. Mhm. So, die Technologie und die Technik dahinter, die wirkt einfach extrem geil und dann ist halt permanent random dasselbe. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die macht er ja schon seit, korrigiert es mir, aber seit 3-4 Jahren die Show.
Ich glaube, ja. Aber seit 19. Wie lange hat er da gespielt? Weil ich habe gelesen, dass die Veranstaltung ziemlich lang dauert hat, oder? Also hat er tatsächlich dann also lange gespielt?
Set waren, glaube ich, 90 Minuten.
Ach so, okay.
War eine klassische Länge von Eric Pitts. Für mich waren es 90 Minuten Warten auf Call on Me. Es ist nie passiert.
Hat er gar nicht gespielt, oder was?
Nein, natürlich nicht. Da haben wir schon diskutiert drüber, gell? Mm. Das Electric Love hat er nicht so wirklich performt, 2019. Das liegt an der Tatsache.
Dass er Call on Me nicht gespielt hat.
Call on Me nicht gespielt hat. Nein, sagen wir 19, die Leute schon auch ganz gut gefunden, zum Teil. Aber ich meine, ein großer Anteil wiederum der Menschen haben halt geglaubt, er spielt halt Call on Me. Es waren weder Aerobic Visuals zu sehen, noch hat er Call on Me gespielt. Aber es war eine geile Geschichte. Also schaut, dass du nicht dabei warst. Mm-hmm. Was mich ein bisschen gewundert hat, das war ja veranstaltet von Tomorrowland. Das war ja Tomorrowland Presents. Mhm. Und ich habe mir schon, ich war im Vorfeld schon gespannt, wie die das machen, weil wenn ich so draufschreibe Tomorrowland Presents, dann muss das ja schon auch irgendwie ein bisschen nach Tomorrowland ausschauen dort. Das wäre zumindest mein Empfinden und das hat es halt überhaupt nicht. Also da war kein Hauch von Tomorrowland da. Und was ich eigentlich eh ganz cool finde, das war so einfach sehr clean, sehr, sehr fokussiert halt auf natürlich die Visuals und auf seine Musik und seine Kunst. Aber Tomorrowland, also so ein bisschen Fairy Tale und Deko und so, war da eigentlich überhaupt nicht.
War das so konzertmäßig, dass vorher nichts, nachher nichts, oder war schon?
Es hat schon Warm-up gegeben, könnte nicht einmal sagen, wer gespielt hat, weil wir sind sehr, sehr on point hinkommen, haben uns noch ein Bier gekauft und dann ist schon losgegangen, aber das war was sehr Reduziertes.
Okay.
Und ich glaube, er ist super wichtig. Also ja, wer Eric Pritz 90 Minuten dann genießen möchte und geil finden mag, da darf die Dramaturgie nichts falsch machen. Also wenn dann davor irgendwie der Sound nicht passt, ist das nicht gut.
Ist das Ziggo Dome eigentlich das Orgelgebäude, wo ja außen so viel LED-Wall drauf ist, oder?
Siehst du sogar vom Flugzeug aus.
Ja, das ist nämlich richtig wild. Ich bin da vorbeigefahren. Das ist, glaube ich, die größte LED-Wall, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich meine, ich war jetzt noch nie in New York oder so, im Times Square und so, aber,
ja,
aber das ist schon wild.
Ist genau der Ziggo Dome, ja. Genau. Auf welchen Partys warst du?
Das, wenn ich alles nur wisse. Also gespielt habe ich ja 5-mal. Das waren eher alles kleinere Sachen, was ich aber sehr cool gefunden habe, weil, keine Ahnung, es ist halt sehr intim und so, dadurch, dass alles so kleine Bars sind, die Leute stehen halt wirklich auf 30 Zentimeter vor dir so, und das ist als DJ, finde ich, schon immer ganz ein eigenes Erlebnis.
Ich habe eine Frage.
Bitte.
Gerade bei diesen kleineren Partys, sind da im Publikum nur DJs?
Nein, ganz und gar nicht.
Okay.
Ganz und gar nicht.
Also ich habe auch bei der Holoshow bemerkt, das ist jetzt keine kleinere Party. Also ich glaube, der Ziggo Dome hat so eine Kapazität von 16.000, 17.000. Mhm. Da waren ganz viele, die nichts mit der Szene zu tun haben, einfach Fans. War zweimal ausverkauft hintereinander. Und den Eindruck habe ich auch bei den kleinen Partys gehabt. Also wir waren, wie hat das nochmal geheißen, ich weiß es nicht, mit der Dan Lee hat uns irgendwo reingeschummelt und reingeschleust.
Bei der Boothaus.
Gravedigger.
Es war, glaube ich,
Trap House hat das geheißen wahrscheinlich.
In diesem Ping-Pong-Ding.
Nein. Es war ein Club, der irgendwie innen ausgehört hat wie eine Kirche mit so großen Fenstern.
Okay.
Yellow Cloud gespielt auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Paradiso, kann es sein?
Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Wir waren dann auch schnell weg, bin dann schlafen gegangen, habe mir Milch mit Honig getrunken und ab ins Bett. Genau, aber nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist schon ganz Amsterdam auf den Beinen. Das, was ja immer behauptet wird, dass die Holländer gar nicht so EDM im Club hören, sondern eher technoider gepolt sind und halt so diese Inhalte von großen Artists à la Yellow Claw gar nicht so geil finden zum Feiern, das finde ich eigentlich, das hat sich ein bisschen gedreht womöglich.
Ja, wobei, nicht so empfunden. Also ich glaube schon, dass also gerade zu der Woche natürlich ein sehr, sehr internationales Publikum da ist und nicht nur Holländer. So, was das auch ganz spannend macht, weil jede Musikrichtung irgendwie funktioniert hat. So. Also du hast Tech House spielen können auf die Veranstaltungen, obwohl es eine Justin Milo Party war und sie die Leute wahrscheinlich eher so Justin Milo Sound erwartet hätten.
Was hast du gespielt?
Ich habe mein Ding durchgezogen, so Tech House-ig.
Ja, gute Geschichte. Was auch viel diskutiert war, ist Swedish House Mafia. Mhm. Es war schon wieder in aller Munde. Es ist schon peinlich, gell?
Ja, mittlerweile.
Ja, aber es war fast vorauszusehen, oder?
Aber mittlerweile ist es wirklich peinlich.
Ja, es wird schon. Also, du hast ja, wir haben ja eine ominöse WhatsApp-Gruppe, eine DJWG-WhatsApp-Gruppe, wo wir uns Themen zuspielen, mit der Bedingung, wir dürfen nicht darauf antworten, damit wir es im Podcast besprechen können. und ich habe halt das Wording, also, du hast es reinpostet und ich habe mir schon gedacht, okay. Also vor allem, okay, wenn das in Timbuktu oder was nicht in Nepal passiert, okay, dann kann ich immer nur sagen, okay, ich krieg das Equipment. Also vielleicht kannst du kurz erklären, was Sache war.
Genau, also nur mal aufklären, die Paradise Agent Tour von der Swedish House Mafia.
Agent.
wir haben ja da schon ein bisschen orakelt und haben gar nicht so Unrecht. Vielleicht, Max, kannst du da ein bisschen das Rad der Zeit zurückspulen und nochmal beweisen, dass der Felice schon wieder recht gehabt hat. Weil wir haben schon darüber geredet und haben gesagt, der Ticketvorverkauf läuft wohl schleppend, hört man aus gewissen Kreisen für diese Tour. Das, was die früher einfach perfekt beherrscht haben, Vermarktung, Live und Co., das ist jetzt vorbei. Also dieses gefühlte 10 Jahre lang, jetzt passiert's, ich bin schon so aufgeregt, jetzt kommen sie zurück, jetzt passiert's, aber jetzt, finally, jetzt funktioniert's. Dann die ganzen Absagen 2019 von Shows und jetzt muss man sich mal vorstellen, die machen ja diese Tour und es ist offenes Geheimnis, da plaudert jetzt nichts aus. Die verkauft sie richtig schlecht. Erste Termine in den USA sind jetzt abgesagt worden, weil einfach zu wenig verkauft wurde und an Europa klappt das nicht mehr. Und ich finde, das ist leider ein sehr, sehr dramatisches Beispiel. Bis jetzt, vielleicht kriegen die schon nochmal die Kurve, von wie man eine gute Marke zu Tode, it's happening und finally und oh, und ich bin schon so aufgeregt. Also dieser Spannungsbogen, der war eindeutig zu lang. Dann hat die Swedish House Mafia, ich glaube, damals auch schon vor ein paar Wochen gesagt, ihr Equipment ist nass geworden, glaube ich. Und deswegen gehen manche Tourstops nicht, manche aber wiederum schon. Was in der Erklärung schon ein bisschen schwierig ist, weil warum, wenn das Equipment nass ist, ist kaputt und warum geht dann ein Tourstop schon und der andere wiederum nicht. Also da hat schon mal die erste Enttäuschung gegeben. Ich glaube, es sind dann aber zwei Köln-Dates auf dem Tourplan stehen geblieben.
Ja, ich glaube,
in der Lanxess Arena, München.
Also okay, ja,
und ich glaube, ein Date in der Schweiz. Ja. Wien ist schon mal vor ein paar Wochen abgesagt worden.
Ja.
Und jetzt, während der ADE-Woche, gab es ein Posting, dass diese Termine, also Lanxess Arena Köln zweimal, München und Zürich, leider auch abgesagt werden müssen, weil beim Einladen in Mailand nach der Show irgendein wichtiges Teil von der Produktion runtergefallen ist. So habe ich sie zumindest verstanden, kaputt gegangen ist. Und jetzt müssen leider diese Tourstops auch abgesagt werden. Sie arbeiten heavy dran, dass die Skandinavien-Dates heute irgendwie so, glaube ich, und sind heartbroken. Wichtig ist natürlich, es ist niemand verletzt worden. Und ja, ich kann es euch sagen, in Amsterdam war das permanent Gesprächsthema. Jeder hat sich darüber lustig gemacht, jeder hat darüber gelacht. Selbst der ominöse Goosebumps in My Asshole Panosch hat das auch, ja, ich weiß nicht, also das hat sich darüber lustig gemacht, eigentlich fast ein bisschen.
Okay.
Und
spannend.
Das ist schon, Also das ist dann, dann ist wirklich 5x12. Ja, ich glaube, er hat sogar gesagt, IKEA hat es nicht geschafft, ein Ersatzteil zu liefern. Irgendeine Meinung hat er nicht geschoben.
Die Kollektion finde ich aber by the way geil.
Ja, aber ich habe es nicht gefunden. Also ich war schon mit IKEA, weil ich mir anschauen wollte und ich habe leider nichts davon gefunden.
Also
gibt es bei uns nicht. Gibt's bei uns
Kooperation
nicht.
Mit IKEA und haben, ich weiß nicht, was gibt es denn für Dinge?
Ja, voll schräg. Es gibt so Slipper. Also so Schlapfen, ja, Botschen.
Studiotisch.
Ja, ein Studiotisch, beziehungsweise so ein Aufsteller, wo du die Boxen drauf tun kannst. Ein bisschen so random Stuff und ja, und ein Plattenspieler, der das, ultra, weiß nicht, also der ist...
Aber es schaut alles Designer aus, das zahlt man. Das ist echt, das ist alles so, so Sport und so.
Aber ich habe da schon gelesen, dass es jetzt, also wenn du jetzt Swedish House Mafia draufschreibst und es ist aber trotzdem nicht qualitativ das, was du halt sein könnte. Aber sei es wie sei,
ist sehr teuer.
Mag sein. Ich hab da eine Frage bzw. eine Theorie zu dem zu diesen Absagen und zu der Swedish House Mafia Nummer, weil es wirkt so, wenn jetzt auch der Panosch, so, weil es ist jetzt, sagen wir, diese EDM-Szene, das ist ja so ein bisschen ein geschlossener Kreis, wo sich irgendwie jeder kennt und es fühlt sich irgendwie so an, als ob irgendwer aus diesem Pop-Olymp irgendwie die Swedish House Mafia, also die sich halt quasi so ein bisschen abgewendet haben von dieser Touring-Partie so und sie jetzt sind jetzt Popstars und das ist jetzt so ein bisschen diese EDM-Szene, sie so ins Fäustchen lacht so quasi, ihr habt sich von uns abgewendet, damit sie jetzt da die Ultra-Superstars-Satz, Satz offensichtlich nicht. Und es weiß nicht, so fühlt sich das für mich so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch bin oder.
Du meinst so ein bisschen eine Schadenfreude?
Ja.
Also von den anderen Agenten schon, das geht mir schon. Aber im Grunde bin ich jetzt als Promoter der Meinung, es ist für die ganze Szene nicht gut, grundsätzlich. Mhm. Ja. Was mich kränkt manchmal, und das ist in der Vergangenheit ein bisschen schwierig gewesen, gerade in der ADE-Woche, ich glaube, es war sehr intensiv, wie wir gemeinsam waren in dem Jahr, da waren die Chainsmokers halt super hot. Mhm. Ich weiß nicht, ob es 17 war, wie wir waren, oder 18 oder 16.
Die haben jetzt übrigens ein Lo-Fi-Album rausgebracht, habt ihr das mitgekriegt?
Na, aber kannst du gerne gleich drüber
reden. Das war zu low scheinbar für uns. auf jeden Fall, die Chainsmokers haben ja mit Selfie angefangen, mit ich weiß nicht, ich würde sogar sagen, fast ein bisschen am Prolo-Sound, haben sie dann musikalisch schon sehr stark gewandelt. Mhm. Wir haben sie 16 dann am Electric Love gespielt und haben da einen ganz guten Riecher bewiesen. Die haben dann mit Roses, Don't Let Me Down und so weiter, ja, das brauchen wir eh nicht beschreiben, Riesenhits gehabt. Und dann hat es so den Moment gegeben, wo es dann geheißen hat, EDM-Festival spielen wir nicht mehr. Nur mehr Crossover-Shows. Ja. Die Jen Hummel von CEA, die Agentin, die hat halt dann gesagt, naja, das interessiert uns alles nicht mehr so. EDM-Festival spielen wir halt nur mehr für Schmerzensgeld. Du hast dann irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, passt. Also wenn sie diese Schmerzen und diesen EDM-Scheiß ertragen müssen, dieses miese Ding da, dann muss man halt nur mal was drauflegen, weil es einfach so schlecht ist. Mhm. Und natürlich kränkt mich das als Promoter. Man weiß, dass das bei anderen Produkten genauso passiert, dass das dem Tomorrowland genauso mitgeteilt wird, wie dem Perucaville, dem Airbeat One, dem Ultra Europe, dem Ultra Miami, ist ja völlig wurscht. Ja. Aber am Ende des Tages denkt man sich dann, ja okay, na super, jetzt haben wir, jetzt eigentlich kommt sie aus unserer Szene und jetzt, wo ihr ein paar Nummer 1 Hits habt in den Charts, leugnet sie das wieder und steht es nicht zu euren Wurzeln. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Hauch von dem, wird da bei der Swedish House Mafia schon dabei gewesen sein, weil ich meine, siebenstellige Gagen aufrufen für ein kleines Festival, das vielleicht am Salzburgring stattfindet, dann zu sagen, wir füllen Stadien und unser Comeback wird das Größte sein, was man jemals gesehen hat, kann schon sein, dass man sich da ein bisschen ins Fäustchen lacht. Mhm. Ich sehe es eher so, dass es für unsere Szene nicht wahnsinnig geil ist. Es wäre schon schön, wenn 3 DJs Stadien füllen in ganz Europa. Grundsätzlich wäre das jetzt nicht übel.
Stimmt.
Absolut, absolut. Aber ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, also dass es funktioniert. Ich bin da... Wie gesagt, Swedish House Mafia für Fan der ersten Stunde gewesen. Mittlerweile bin ich es gar nicht mehr einfach. Also überhaupt nicht mehr. Ich finde sie als Individual Artists mega, allesamt. Aber diese Marke Swedish House Mafia ist für mich gegen die Wand gefahren. Einfach komplett.
Es ist extrem schade, finde ich. Das haben wir eh schon mal besprochen. Ich check die Kunst dahinter und ich liebe das neue Album mittlerweile
das,
so.
Das passt da alles. Aber das ist einfach überinszeniert. Das ist das Stay Real. Ja, ich weiß nicht. Sie hätten, vielleicht sind sie falsch beraten, wollen sie es auch selber so, kann man nicht wissen. Aber I don't know. Also dieser Schritt in diesen Pop-Olymp, den sie gern gemacht hätten, haben sie halt einfach, weiß nicht, sonst gestolpert.
Ja, aber was ist passiert? Wo war der Moment, wo es angefangen hat, dass es schwierig wird? Wo war das?
Nach dem Ultra Miami.
Ich muss dazu sagen, ich glaub, dass es generell für DJs einfach gerade echt eine schwere Zeit ist, so Arena-Shows zu machen. So, weil DJs haben meiner Meinung nach nie so wenig Relevanz gehabt, wie sie es aktuell haben. So, weil einfach andere Genres zurzeit überwiegen. Es muss sich irgendwann, glaube ich, auch was ändern.
Das war immer schon so, dass letztendlich ist ja die Kultur, in der wir leben oder in der wir arbeiten, immer schon eine Subkultur gewesen. Mal größer, mal kleiner.
Ja, natürlich.
Dass dieser EDM-Hype, der 2012, 2013, 2014 war, dass der einfach nicht mehr ist, das ist klar. Aber das ist genauso wie ein Deutschrap-Hype nicht mehr das ist. Da bleiben halt 1, 2, 3, 4 über, die dann immer nur in der Größe unterwegs sind, aber auch nicht auf easy.
Ja.
Deshalb, ich weiß nicht, ich glaube, das ist trotzdem wieder so ein Wellendings. Es werden die es gern machen und gut machen, werden überbleiben, die sich selbst überschätzt haben und plötzlich Elite wurden sind.
Aber jetzt brechen wir es mal ab. Hast du Tickets gekauft für irgendeine Show in Österreich?
Nein.
Warum nicht?
Aber hast du es früher gemacht?
Chainsmokers haben wir zum Beispiel da.
Chainsmokers.
Also du meinst die Show, die wir gemacht haben, genau. In der Max-Halle.
Ja, voll. Mhm. Die haben wir angeschaut. Ich sage jetzt aber auch nochmal, Chainsmokers ist da nochmal ein anderes Thema, weil die halt einfach, weiß nicht, 3, 4, 5 Pop-Nummer-1-Hits gehabt haben.
Yeah.
Die haben eine andere Zielgruppe angesprochen, was ja wiederum sehr lustig bei dem Konzert war. Weil ich weiß nicht, das, was Revolution veranstaltet hat, beziehungsweise weiß gar nicht, wie die Konstellation war, das war so lustig zum Anschauen, weil ich war dort und da waren halt lauter Eltern und Väter, weiß nicht, mit ihren Töchtern, die was halt die Chainsmokers sehen wollten, die was halt alle
damit auf Roses
haben. Auf Roses gewartet haben und auf diesen Schunkel-Girly-Sound. Und dann sind die halt eingefahren. Also der erste Track, der härteste, für die damalige Zeit, härteste Dubstep-Track, den es irgendwie gegeben hat. Mhm. Und du hast halt so, ich habe das beobachtet, ich habe halt die Mädels so ins Gesicht geschaut, die was halt einfach, wo komplette Wörter zerbrochen sind. Was ist das? Yeah. Und die Peter so, Alter, was ist das? Können wir bitte...
Beides was kaputt.
Ja, voll.
Herzlich das nicht, sag einmal.
Ja, voll.
Welcher Plattenspieler ist da gerade?
Ich finde, das hat die Chainsmokers damals auch so interessant und speziell gemacht, weil sie haben halt einfach so die volle Bandbreite abgebildet und genau nämlich auch für Festivals super speziell gemacht, wo grundsätzlich keine Mütter und Väter mit kleinen Kindern sind, sondern halt einfach, ja, auf der einen Seite ist das Radiopublikum bedient worden und sie waren prominent, deren Profil ist einfach durchs Radio und durch deren kommerzielle Tracks einfach ausgeprägt gewesen.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben sie halt auch live richtig delivered. Also die Show von den Chainsmokers, daran hat sich aber nichts geändert. Ja. Also die Show von denen ist nach wie vor gut.
Find, ja.
Mit Live-Einflüssen, die erfüllen das schon. Ich finde es schade, dass sie ihre Produktionen, also du hast, weiß ich nicht, Low-Fire Album, ich muss ehrlich sagen, das, was ich da in den letzten Monaten gehört habe, das hat mich jetzt überhaupt nicht emotionalisiert.
Das ist bei der ARD eher Thema? Also jetzt im Booking oder im Angebotsfeld?
Ja, die waren in der Wühlkiste
von
CEA. Das ist halt dann immer das, was dann danach noch besprochen wird, so, hey, war das nicht was für euch? Also man merkt dann schon, wenn die Agenten proaktiv auf einen zugehen. Gell? Also da gibt es zwei Sachen. Das eine ist die Wühlkiste und das andere sind die neuen Signings. Und bei den neuen Signings tut mir dann oft super schwer, da wird halt am Handy dann irgendwas angespült.
Ja.
Ich unterbricht dann immer mit, we will send an offer.
Ja.
Also so viel Offer, wie wir da schicken müssen, jetzt eigentlich nach dieser ADE-Woche, es ist schon graus, da wären wir pleite fast. Nein, aber das ist, ja, mal schauen, vielleicht, aber die Chainsmokers haben ja das schon mal geschafft, die haben Selfie eigentlich auch bis zu dann Roses und Don't Let Me Down schon einen sehr starken Wandel hinter sich.
Stimmt.
Ja.
Vielleicht gelingt ihnen der ja nur mal.
Ja, aber das finde ich ein voll interessantes Thema, gerade in der EDM-Szene, welche Acts es echt schaffen, irgendwie am Zahn der Zeit zu bleiben und sie, wie soll ich sagen, wandeln, ohne dass es irgendwie befremdlich wirkt. Also dass du immer am Zahn der Zeit bleibst oder die Neiche findest, ohne dass jetzt, wie die Kids sagen, cringe
Ja, sehr, sehr schwierig.
Also, da muss ich sagen, ist der David Guetta schon ein großes Vorbild. Ja. Weil der macht Sachen halt einfach, ich finde, während der Pandemie zum Beispiel, da sein Set in den Häuserschluchten da in, ich weiß nicht, was in Miami.
Aber das Einzige, was der zum Beispiel für mich jetzt aus der Produzentensicht überhaupt nicht erfüllt, ist das, dass er produktionsmäßig ein Signature-Sound hat.
Ja, weil
das hat er nicht.
Nein, weil er sich, macht es halt schlau. Er hat für sich erkannt, ich muss nicht selber revolutionieren, sondern ich suche mal den, der gerade das macht und setze mich da ein bisschen drauf, was absolut legitim ist. Das heißt, sei Veränderungs- wie soll ich sagen, Graf schlagt nicht so hart aus, sondern es geht halt stetig bergauf oder in irgendeiner Richtung.
Aber er wird ernst genommen, das war halt die Frage, die du gehabt hast. Also Cringe war er vielleicht eine Zeit, also ich finde so 14, 15, das waren so die Jahre, wo der David Guetta image-technisch ein bisschen zu kämpfen hatte. Mhm. Das war das Jahr, da hat es diese Memes gegeben, wo er am Tomorrowland irgendwie fast einschlaft. da hat er es schwer gehabt, aber aus dem Loch ist er selber ziemlich gut rausgekraxelt, finde ich. Also wenn's der wird mit Morten super ernst genommen, mit Future Rave super ernst genommen, der wird das... Aber Jack Back da, oder?
Diese Tomorrowland-Situation, dieses Video, glaubt ihr, war das Marketing?
Nein, aber ganz ehrlich, also wenn du jetzt schon die 600. Show des Jahres gespielt hast und du halt einfach für 10 Sekunden auszonst und du hast halt einfach die Kamera direkt im Gesicht, Alter, der gefundenes Fressen.
Den Nachteil, den erheblichen, den er halt mit der Erfahrung hat, das Adrenalin wird jetzt nicht mehr so einschießen wie bei dir, wenn du das erste Mal auf der Electric Love Mainstage nach Kaschmir vor bummvoller Hütte spürst. Das ist halt dann auch Daily Business und ich glaube, wenn du im Schnitt Felice bei Home of Content einmal das 70. Mal da irgendwas machst, irgendwann einmal hast du auch mir ins Auge. Dein Glück ist nicht dabei, beobachten die nicht so viel Leute.
Ja, voll. In der Produktion nicht. Ne?
Wer hat sich nur gut gewandelt? Gibt es da nur ein paar Beispiele?
Tiesto ist für mich ein gutes Beispiel. Der ist an der Grenze, aber der ist auch immer, sucht sich auch immer, sagen wir mal, was der Tiesto sehr gut macht, finde ich. Der hat einen Riecher oder sein Team, wie er immer, für Tracks. Also für Remixes und so weiter, die gar nicht so hoch irgendwie, die er sich gar nicht selber so hart auf die Fahne schreibt, aber ich schwöre es dir, wenn irgendein Track kommt, der was groß wird, 2 Monate vorher gibt es schon auf YouTube irgendwo einen Tiesto-Remix.
Es ist aber auch fast so, jeder Artist in dieser EDM-Szene springt da irgendwie raus. Also aus seiner Hand.
Das war interessant.
So, vorher irgendwie ein Collab passiert oder so mit Tiesto.
Aber Tiesto hat eine ähnliche Konjunktur wie David Guetta. Ja. Ich glaube, also die sind halt zum selben Moment wahrscheinlich so an die Weltspitze gekommen. Ja. Also die beiden sind schon ein bisschen die Gründerväter des EDM, das muss man jetzt schon sagen. Und beim Tiesto war es auch so, gerade in der Zeit, wo diese Guetta-Memes mit dem faden Auge am Tomorrowland war, da hat der Tiesto halt einfach, der hat bis nach Salzburg hat der nach Midlife Crisis gerochen. Die Kapperl verkehrt aufgesetzt mit den Hasen in Las Vegas. Ja. Und da ist eigentlich, da hast du echt das Gefühl gehabt, er hat ein bisschen, aber das hat sich gelegt, der ist, glaube ich, ein bisschen gesettelter jetzt. Und ich meine, die Tracks, da hat er schon, da hat er immer einen guten Riecher, gell?
Ja. Also A&R-Skills haben die, glaube ich, alle ziemlich gute.
Ja,
also dass sie dann einfach checken, was sie aktuell braucht. So.
Voll.
Liegt womöglich an der Teamgröße. Vielleicht hat er
vermutlich auch ein paar
Leute. Ja. Ja. Wen gibt es noch? Das finde ich eigentlich ein super interessantes Thema. Wer sich gut gewandelt hat und wem das gut gelingt.
Mhm. Also die zwei fallen mir eben spontan ein. Mhm. Benny Benassi ist ein bisschen lower von der Aufmerksamkeit her, aber der ist schon auch immer, vor allem in Amerika, bei uns weniger, aber in den Staaten ist er schon echt eine Nummer.
Habe ich zum Beispiel überhaupt nicht am Schirm.
Ja, aber der hat auch Pop-Tracks. Ah, voll lustig, Alesso macht gefühlt nur Pop.
Ja, der war auch mit dem Marshall unterwegs.
Mischt.
Ob da nicht ein Collab kommt.
Ja, mag sein.
Wahrscheinlich.
Aber heuert mir jetzt auch nicht hinterm Ofen mehr vor. Also wenn jetzt Garrix und Alesso Collab, denke ich mir jetzt nicht, wow. Da bin ich aber sowas von gespannt drauf. Mhm. Eric Britz, logischerweise super kommerziell mit Call on Me und was
ist die andere Richtung. Ja,
und der hat schon auch Wandlungsskills. und finde jetzt grundsätzlich gar nicht.
Da finde ich, also wenn ich auf das Thema nochmal mit Wandlungsskills, da ist Calvin Harris ist da auch so, der ist nur vom ausschlagenden Graf her noch härter, weil der scheißt drauf, macht halt immer was ganz was Neues.
Und es funktioniert trotzdem.
Und es funktioniert trotzdem, aber das ist die Frage, funktioniert es, weil er der Calvin Harris ist oder weil die Dua Lipa drauf ist und so weiter. Aber der hat schon, für mich hat schon immer so, was der angreift, das wird in irgendeiner Form zumindest im Radio funktionieren.
Ja, aber was der schon hat, ist ein ganz klar Signature für mich.
Das da wäre?
Nein.
Naja, das ist, kann ich jetzt auch nicht so gut selber beschreiben,
singen,
aber
oder?
Es ist erst
schlecht singen.
Hat er schon lange nicht mehr gemacht.
Er singt selber, aber auch produktionstechnisch her, das ist auch so, wenn das ein Calvin Harris macht.
Wirklich?
Ja.
Oh. Echt? Ob das nicht nach einer Blindverkostung schreit?
Ja.
Ja, dann müssen wir das machen.
Aber wir können ja keine Songs spielen. Und wenn du singst, dass er das nicht erkennt, das liegt auf der Hand.
Hallo?
Werbung an.
Du Felice, der Event-Geheimdienst, der hat uns informiert.
Oha.
Der Event-Geheimdienst?
Was passiert?
7.11. passiert was.
Was passiert?
Orge Geschichte. Man weiß es ja als Salzburger, da ist die Messe alles für den Gast. Mhm. Und da ist die ganze Stadt Salzburg im Ausnahmezustand.
Wie ADE, nur in Salzburg.
Ganz genau so ist es. Ja. Wie du das erkannt hast. Messerscharf analysiert. Und es wird da gefeiert. Und zwar am 7.11. abends im City Beats. Orges Lokal. Mhm. Ich habe mal gehört, dass da die Stadtmauern im Lokal, die alten Stadtmauern sogar eingearbeitet wurden.
Okay.
Mhm. Und Heineken lädt da zur Green Zone.
Oha.
Und ganz oft ist es so, dass man da nur mit Einladung reinkommt. Mhm. In dem Fall ist es sogar für Public zugänglich. Man kann da einfach hinspazieren. Montag, 7.11.
Nur solange der Vorrat reicht.
Ich glaube, dass der City Beats da schnell überfüllt sein wird, das weil man weiß, diese Veranstaltungen sind sehr, sehr beliebt und crowded.
Wann geht's denn los?
Ah, ich glaube 22 Uhr oder so.
Mhm.
Ja. Wow. Heineken Green Zone, 7.11. ist vielleicht nur ein bisschen eine Geheiminformation. Man weiß ja noch nicht genau, was da passiert. Man munkelt. Der Bahner schon gesagt, das wird was Orges.
Also, wir müssen hin.
Ja, okay,
wir müssen hin.
Wir müssen dahin.
Also wir drei schauen uns das auf jeden Fall mal an.
Definitiv.
Wenn ihr da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten auch vorbeischauen wollt, dann macht es gern. 7.11. Green Zone City Beat Salzburg. Wird ein unvergessliches Event. Wurde gesagt.
Let's go.
Werbung aus.
Ganzes Thema, wisst ihr, was ich mir vorgenommen habe? In Amsterdam hat ein Ereignis dazu geführt. Ich bin mit unserem Kollegen Paul da durch die Grachten gewandert.
Grüße gehen raus an meinem
Grüße Paul. Gehen raus.
Oder out.
Das macht man so in den Shownotes. Oder wie war das nochmal? und dann plötzlich, zack, bumm, haut es an Herzinfarkt neben uns eigentlich, unmittelbar neben uns.
Okay.
In so einer Bar. Wir stehen an der Straße vor so einem Zebrastreifen, genau.
Oh shit.
Und liegt am Boden. Die Leute schreien, Frauen haben gekreischt da. Okay. Das war unangenehme Situation. Und das war so 1,5 Meter neben mir. Mhm. Und ich sage es euch ehrlich, ich war so unfassbar überfordert mit der Situation.
Das glaube ich.
Angefühlt hat es irgendwie wie so eine halbe Stunde, es waren wahrscheinlich 2 Minuten oder so, wo sich halt keiner gefunden hat, der da jetzt reagiert drauf. Mhm. Und ich war mir auch unsicher, was zu tun ist. Der war unfassbar blass, also der hat so ausgeschaut, als hätte er schon das Zeitliche gesegnet. Mhm. Und ich habe dann, also es hat mir und dem Paul, hat das, also und beide hat das extrem beschäftigt, das hat also den ganzen Tag ein bisschen beeinflusst, weil wir, also zum einen natürlich auf der einen Seite siehst du da einen Menschen, der um sein Leben ringt, am Boden liegend, auf der anderen aber auch so der Ärger über mich selber, dass ich nicht in der Lage war, dass ich da jetzt was tue. Gell? Ja. Und im Nachhinein natürlich, denkt man sich, na klar, Herzmassage, aber so bin dann draufgekommen, so richtig wissen, was zu tun ist in dem Moment, tue ich nicht.
Mhm.
Und ich habe mir vorgenommen, ich muss jetzt unbedingt einen großen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ich mag das nie wieder erleben, dass ich in so einer Situation derartig überfordert bin. Man verbringt eigentlich im Leben so viel Zeit mit Blödsinn, wenn ich mir aus, wie lange tut man Nasen bohren im Jahr? Wahrscheinlich extrem lang. Mhm. Und dann war keine Zeit für, ich weiß nicht, wie lange dauert der Erste-Hilfe-Kurs? 8 Stunden?
7 Stunden? Aber bin ich dabei. Wenn du das machst, bin ich dabei.
Ich wollte euch dazu überreden und ermutigen.
Ja.
Lasst uns das gemeinsam machen. Weil ich glaube, dass das dass wir das noch öfter brauchen können, ja, und auch wenn definitiv nicht, wir sind prepared. Und eben genau dann, ich habe dann von jemandem gehört, der irgendwie eine Herzmassage gekriegt hat, weil er, obwohl er nur ohnmächtig war und das gar nicht braucht hat und so. Und das heißt ja immer, man kann mit der Ersten Hilfe, also das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts tun.
Ja, genau.
Aber das stimmt
ja
dann auch wieder nicht. Jein, weil wenn man jemanden eine Herzmassage verpasst, der eigentlich keine braucht, weil er nur ohnmächtig ist, dann brauchst du auch
Scheiß. Ja, ist klar. Ich meine, natürlich, ich mein, was der von außen lässt, ist immer alles leicht sagen und so weiter. Und wir sind ja letztendlich auch irgendwie Tiere, also Fluchtmechanismus und so und Erstarren und so weiter, das ist ja jetzt alles irgendwie kein Geheimnis. Aber was mir immer einbrennt worden ist, so, okay, wenn du selber nichts da kannst, hol Hilfe in irgendeiner Form. Schrei, frag, hey, kann das wer und so weiter. Aber da gebe ich dir recht, dass diese Unsicherheit natürlich auch mit irgendwelchen Horror-Stories und so weiter, was du nicht alles falsch machen. Ganz logisch, kannst du alles falsch machen. Aber lass uns dieses gefährliche Halbwissen beiseite legen und lass uns doch einfach einen Kurs machen. Vielleicht haben wir irgendeinen Hörer und Hörerin, die da vielleicht in dem Thema drinnen ist und uns da
Expertise
beziehungsweise wo so einen Kurs machen, bin ich sehr gerne dabei.
Wir haben eine super Partnerschaft mit dem Electric Love im Roten Kreuz. Die haben ja da immer bei uns natürlich versehen die Dienst und die helfen uns dabei sicher, dass wir da Skills erlernen. Cool. Ich hätte ihm einfach gern geholfen und es war in dem Moment überhaupt nicht das Problem, dass da wenig Leute waren.
Ja, ja.
Erstens ADE-Woche, Amsterdam knacke voll, das war jetzt irgendwo in der Nähe von der Kaiserkracht, also hochfrequentierte Gegend und das ist ja das Wüde, da waren wirklich nur Leute da und da hat sich keiner gefunden, die ersten, wie gesagt, das hat sich für mich wie Stunden angefühlt oder länger, es waren wahrscheinlich 2 Minuten, aber es hat sich wirklich da eine Zeitl keiner gefunden, der das Richtige macht. Ja. Die Leute haben hektisch telefoniert und was weiß ich was alles. Und es hat dann auch super lang gedauert, bis die Rettung da war.
Okay. Also, auch gefühlt wahrscheinlich?
Nein, ich glaube, es waren dann schon so eine Viertelstunde oder so.
Okay, das ist
was schon hart ist. Ja. Und ja, also die Gedanken an den Mann, der da umgefallen ist, die haben wirklich dann eigentlich unsere ganze Amsterdam-Reise geprägt. Da war dann,
weiß man, wie es ausgegangen ist?
Ich habe das, also weißt du, dann probiert man natürlich irgendwie Signale zu deuten, der ist in den Krankenwagen reinkommen und die haben dann irgendwann einmal nicht mehr wahnsinnig gestresst ausgeschaut und sind von eingestiegen, aber auch nicht wahnsinnig happy. Ich weiß es nicht, möchte jetzt nicht mutmaßen. Aber es hat auf uns jetzt nicht unbedingt so gewirkt, als wäre das gut ausgegangen, ehrlicherweise. Aber da muss man was tun dagegen. Mhm. Es ist, um jetzt vielleicht die Stimmung nach diesem Downer wieder ein bisschen, ich probiere es zu heben, es ist ja Aftermovie-Zeit und auch das ist für uns eigentlich im Festival und ich sage mal Live-Entertainment-Game, ist es ein bisschen eine schwierige Zeit. Ja. Jetzt frage ich euch mal, bevor ich meine Meinung sage, welche Relevanz hat für euch ein Aftermovie noch?
Also für mich, vor allem schon, wenn der Electric Love Aftermovie rauskommt, vor allem aus dem Grund, um zu checken, ob ich da drin bin oder nicht.
Ja, wir haben da schon ganz viele Diskussionen, aber Gespräche drüber gehabt.
Ich glaube, wir waren uns eigentlich, passiert hier und da, dass wir uns nicht einig sind. Bei dem Punkt waren wir uns, glaube ich, halbwegs einig.
Ja, vorher waren wir uns relativ oder sehr einig. Ich bin da natürlich gesplittet zwischen Artist und, sagen wir mal, Medienproduzent. Klar, als Artist denkst du, okay, ich muss da drinnen sein. Und man freut sich ja ultimativ, wenn man da drinnen ist, vor allem, wenn man in irgendeiner Form prominent dargestellt wird, weil es halt auch, sagen wir mal, für die Bewerbung und so weiter, und es ist halt auch, es ist dann nur mal der Beweis, hey, der hat da wirklich gespielt und hey, oder die, und da war wirklich was los, so, also das klippt man sich halt dann auch so aus. Von der Medienproduzentenseite ist Aftermovie in der Länge wahrscheinlich nicht mehr so relevant, wie es einmal war. Vor allem aber, was man sagen muss, jetzt bin ich doch relativ viel in der Medienwelt unterwegs und auch von Fernsehwerbung bis dies, das. Die EDM-Szene hat sich damals durch Final Kid, muss man einfach sagen, der quasi diesen Aftermovie in der Größe erfunden hat, der damals Ultra Miami oder immer noch macht, auf damals schon auf ein Level gekommen hat, das war es einfach so nicht da gewesen ist. Das heißt, wir haben in dieser Szene schon relativ früh extrem geile Bilder, extrem geile Produktionen gehabt. Mhm. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil du hast jetzt einfach seit, sagen wir es ist, 10 Jahren ein Level an Aftermovies, die filmreif sind, mal mehr, mal weniger, mal mehr Story, mal weniger Story, aber das Level steigt nicht mehr exponentiell. Mhm. Es geht vielleicht ein bisschen auf oder man probiert ein paar andere Sachen, aber wir sind so, oder unser Publikum ist so ein gelerntes Publikum, wie ein Aftermovie auszuschauen hat, welche Emotionen das vorruft, und wir sind wahrscheinlich auch die Falschen, das zu beurteilen, weil wir sind ja nur mehr in dem Ganzen involviert. Das heißt, wir haben das gleiche Thema wie beim Opening oder Closing Show. Wir haben das so oft gesehen, aber ich habe echt oft Kontakt mit Leuten, die was halt einfach nicht in der Szene sind, sondern einfach Kunden oder Gäste besser gesagt, denen das extrem viel gibt. Die dann nochmal sagen, hey, okay, an das kann ich mich erinnern, genau das war so und so, und das nochmal diese Emotionen zurückholt. Deshalb finde ich schon, dass es eine große Berechtigung, Daseinsberechtigung hat. Über die Formate und wie man es macht, kann man sich unterhalten, aber ich glaube schon, dass ein Aftermovie in irgendeiner Form einfach dazugehört.
Also was nicht möglich ist, ist glaube ich, dass du von einem Jahr auf den anderen sagst, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Also ja. Das ist eben ein bisschen der Fluch an der Geschichte, dass du das ja machen musst und die Erwartungshaltung einfach sehr oft sehr, sehr groß ist. Und wie du sagst, Felice, diese Entwicklung, die es dann damals gegeben hat, diesen Riesensprung da, auch technologisch muss man ja sagen, es hat sich ja da
also, nur, dass ich nur kurz
einige 4K-Drohnen,
was viele Leute, damals war die Red-Kamera das Non-Plus-Ultra, das hat vielleicht noch andere gegeben, aber Red war der Shit und wenn du die gehabt hast, dann hast du, weiß nicht, entweder einen riesen Kredit aufnehmen müssen oder irgendwie das sonst daherkriegen und plötzlich waren halt einfach wir DJs, wir Hampelmänner, sind einfach mit diesen Kameras gefilmt, die normalerweise für Kinoproduktionen verwendet werden. Nur einmal, um die Relation zu verstehen, da reden wir von damals rigged out 100.000 Euro Kameras.
Ja, oder reisen wir in der Zeit zurück, 15, 20 Jahre, da hast du einen Hubschrauber buchen müssen, dass du Aufnahmen von oben kriegst. Dann reisen wir in der Zeit zurück, 10 Jahre, da hast du eine Drone Company buchen müssen, das war ein Riesending, das war ein Big Deal in Wahrheit, dass dann am Ende du Aufnahmen von oben gekriegt hast. Jetzt kannst du legalerweise mit einer leichten Kamera, einer leichten Drohne, die du anmeldest und versicherst, kannst du da ganz, ganz geile Aufnahmen machen und das kann eigentlich jeder machen. Jeder kann da in den Baumarkt reingehen und sich eine Drohne an der Kasse noch checken. Und das macht es, glaube ich, einfach auch dieser niederschwellige Zugang zur Technologie macht es halt einfach auch ein bisschen schwieriger, da jetzt nur mehr rauszustechen. Jetzt kann man es eigentlich nur mehr mit einer coolen Dramaturgie, einer guten Vertonung und aber Story. Mehr Kunst drinnen, kannst du das gewinnen. Aber so richtig für Kunst und Realness, glaube ich, wollen die Leute dann auch wieder nicht haben. Es ist ein bisschen schwierig. Ich finde, Wüt übrigens, Tomorrowland hat jetzt in Amsterdam ihr Aftermovie präsentiert, in einem Kino. Das finde ich grundsätzlich cool, aber du hast Eintritt zahlen müssen. Was ich ein bisschen, also...
Warst du dort?
Nein. No money.
No money.
No money, nehmen money.
Wortspiel.
Ja.
Naja, zurück auf den Movie. Kannst du da vielleicht schon ein Datum
legen? Nein, das ist ja der nächste Punkt. Also ich arbeite gern mit kreativen Menschen.
Das glaube ich da nicht.
Das war gerade so eine Lüge.
Nein, das stimmt ja nicht. Es ist überhaupt keine Lüge. Es ist genau so. Die Kreativität, wie formuliere ich das jetzt, aber die Kreativität ist halt ein scheues Tier.
Absolut.
Manchmal versteckt sie sich halt auch. Und das ist halt das Problem, dass man, wenn man dann halt mit super tollen und auch kreativen Menschen zusammenarbeitet, wo sie die Kreativität halt vielleicht dann manchmal versteckt. Und gerade dann musst du halt einfach über Abgabetermine und über einen Plan sprechen und so weiter. Also ich glaube, diese Kombination aus Abgabestress und Druck liefern zu müssen und dann kreativ sein zu müssen, wem erzählt es, da sitzen zwar Musikproduzenten, DJs, Artists, Künstler, auch nochmal Medienproduzenten vor mir, da seid ihr eh die richtigen Gesprächspartner. Das ist halt eine ganz schwierige Kombination, das ist ein enormes Spannungsfeld. Also das ist nicht einfach. Und ich glaube, dass ganz viele Künstler schon an dem Punkt zerbrochen sind. Wobei Aftermovie ist jetzt auch nicht unbedingt die kreative Aufgabe, wie ein Album zu produzieren oder ein Buch zu schreiben. Aber da tun wir uns ein bisschen schwer. Also wenn du mich nach einem Datum fragst, wann das Electric Love Aftermovie kommt oder das Shutdown Aftermovie, kann ich dir nicht sagen. Pressure on them.
Nein, man muss da einfach einmal eine Lanze brechen, dass, wie du richtig gesagt hast, die Kreativität ist ein scheues Tier. Und was man vorher nicht definiert, bevor man solche Sachen angeht, desto schwieriger ist es im Nachhinein irgendwie plötzlich das Neue zu erfinden. Das ist fair enough, wie wir Engländer sagen. Ich habe das aber selber gemerkt, wie wir die Doku quasi übers Opening, kann ich kurz plagen, der Opening, könnt ihr euch über YouTube anschauen. Da sind wir über ein Jahr lang im Endeffekt mit meiner Crew unterwegs gewesen und wir haben einfach auf blind drauf losgefilmt. Mhm. Und das Schwierige war nicht, die geilen Bilder zum kriegen, sondern im Nachhinein die Story reinzukriegen. Das war ein Brainfuck des Todes. Vor allem, weil du musst irgendwie eine Dramaturgie reinkriegen. Du musst, weil die Leute schauen es einfach nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei unter 3 Sekunden. Fact. Mhm. Wenn du das nicht in die ersten 3 Sekunden hast oder so ein interessantes Thema hast, dass du quasi diese Vorschusslorbeeren, okay, schauen wir es, vielleicht da hinten passiert noch was, dann wirst du diese Nummer nicht kriegen. Und jetzt haben wir beim Aftermovie in einer, das ist so eine Hybrid-Sache, weil es ist ja doch irgendwie, weiß nicht, wie lang ist, 10 Minuten mäßig, das ist ja eigentlich schon, es ist kein Promo-Video mehr, es ist aber auch kein Film, es ist kein Doku, es ist irgendwas dazwischen, was extrem schwierig macht, das irgendwie zu kategorisieren für die Leute.
Also die Aftermovies grundsätzlich laborieren ein bisschen an einer Identitätskrise, definitiv. Ja. Wir haben 2018 ein bisschen dokumentarische Inhalte reinbracht, da hat es geregnet. Das hat den Leuten dann auch wirklich nicht so gefallen. Das war dann ein bisschen zu wenig werblich wiederum. Ja. Mir hat das sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Dann 19 wieder einfach ein Comeback auf klassisches Aftermovie und das wird's auch jetzt vom Electric Love 22 werden. Mit dem Shutdown Aftermovie bin ich super happy, also volle Attacke. Aber an der Stelle trotzdem, man muss ja auch sagen, es ist schon, die machen einen guten Job, die Jungs. Das ist der Joni Forsthuber und der Sascha Plage, Peak Motion.
Ja, Grüße das gehen raus.
Shoutout.
Ja, Unternehmen vom Joni Forsthuber und der Sascha Plage, ja ein alter Hase im Revolution Family Verbund. Und das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Mhm. Wobei, ich muss eine Lanze brechen, Final Kid, hast du erwähnt, der hat auch das Perukaville Aftermovie gemacht, übrigens, das schon raus ist vom Perukaville 2022. Da ist jetzt nichts drinnen, wo ich sage, das ist absolut neu und das ist extrem aufregend. Habe ich noch nie gesehen, aber es ist super solide gemacht und finde ich ein sehr, sehr gelungenes Aftermovie. Muss ich loben an der Stelle.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Mega, was ich bei Perukaville interessant bzw. sehr gut gefunden habe, ist, dass sie relativ zügig gleich kleinere Sachen rausgebracht haben. Also du hast immer wieder
Snippets gekriegt.
Ja, Snippets, beziehungsweise das ist logischerweise alles vorplanen und so weiter, aber du bleibst halt in dieser Erinnerung, wenn es nur kurz an, die sind extrem hoch produziert. Den muss man fairerweise sagen, denen ein Aftermovie-Team war, glaube ich, ist vierfache von dem, was Electric Love hat. Also das ist riesig.
Ich kann aber auch sagen, dass abgabemäßig auch da auch Final Kids Kreativität versteckt sich manchmal hinter dem Kastl.
Da braucht man nicht drüber reden, das ist my daily business. Deadlines, you ain't headlining, if you're not deadlining.
Oh shit.
aber nein, nur, dass man generell eine Diskussion einfach auch führt über das Thema Aftermovie, finde ich super interessant. Mhm.
So ist es. Wir haben ja ein Event in Österreich jetzt diese Woche gehabt. Oder vor uns, wie löst man das jetzt am besten? Das Speed Patrol findet heute Abend statt. Wir zeichnen heute Mittwoch auf. Heute ist 25. Oktober, so ehrlich kann man sein. Der Podcast erscheint aber erst am Freitag.
Ja.
Also heute, wenn ihr das hört, vor den Podcast-Empfangsgeräten, war es schon. Und ich habe mir jetzt gedacht, wie konnten wir jetzt über das Speed Patrol reden mit so Standard-Floskeln, das gar nicht auffällt, dass wir nicht gewusst haben, wie sie.
Voll. Aber also beim Einlass, da hat es immer ein bisschen Probleme gegeben.
Ja, dann müssen sie sich nächstes Jahr was überlegen.
Voll. Voll.
Timmy Trumpet, wie immer, hat delivered.
Ja, Wahnsinn.
Kann man,
so geil.
HBZ, die liefern, das ist
kann man sagen, was man will. Das Essen war wieder mega, also ohne Scheiße, also diese Food-Court-Sachen, super. Das
Steak.
Mit Müll muss man sich was überlegen, aber das ist halt jedes Jahr, das ist...
Ja, gut, dass Indoor war. Das Wetter war nicht so wahnsinnig geil.
Ich finde, sie brauchen ein bisschen mehr Toilettenpapier auf die Klos.
Es ist aber,
Ich habe den Timetable ein bisschen schräg gefunden. Das hat nicht ganz funktioniert.
Jetzt sag an, jetzt bin ich gespannt, weil ich bin da gerade überhaupt nicht im Bilde. Das finde ich gerade super interessant.
Wie es gewesen ist, meinst du?
Genau, wie der Timetable war.
Wie der Timetable war. Ja. Nein, es ist eigentlich nur, es ist eine Bühne, so habe ich das verstanden.
Indoor, haben wir schon geklärt.
Also es gibt
Indoor.
Nur eine Stage.
Es gab nur eine
es Stage. Es gab nur eine Stage, irgendwie.
Nein, es gibt drei.
Gefährliches Halbwissen aller Walle. Aber fix mal Bühne, 100%.
Jetzt hat uns wieder der Schiedsrichter die rote Karte
gekriegt. Ja, da war der Pauli auch.
Ihr redet so viel Scheiße. Also, Beat Patrol. Es war One Night, 3 Stages und 25 plus Artists.
Okay.
Das war letzten Mittwoch. Es war der Wahnsinn. Max Halle. Timmy Trumpet, Mainstage, Morten, Nilix, HBZ, Möwe. Der Tweakers, Dr. Peacock, Mandy, Randy, Future Noise.
Randy und Sandy, logischerweise.
Zephyr und Warface.
Ja.
Oje, Warface.
Oje.
Da gibt's doch. Keine guten Vibes.
Na.
Ja. Na, aber.
War super, oder?
Kann man nichts okay. sagen. Wie gesagt, beim Timetable, ich finde, es ist ein bisschen ein wilder Mix. Was mich überrascht hat, ist, dass das Möwe das so gut gemacht hat in dem Konglomerat.
Das hat dich überrascht, ja.
Ja.
Na, für mich war das eigentlich schon von letzter Woche klar, dass Möwe da absolut delivered. Vor allem zu der Set-Time, wie sie gespielt haben.
Seit dem 25. weiß ich das jetzt.
Genau. Na, aber jetzt sage ich, der Timetable, der war wirklich schräg. Also wir haben da...
Hast du interveniert? Oder?
Na, wir haben um 18 Uhr hat ja Möwe gestartet.
Ja.
Die haben dafür HBZ schon alles klar gemacht, eigentlich, die danach waren.
Ja.
Die haben natürlich die Bühne abgerissen, die hat Mandy dann wieder aufbauen müssen.
Ah, jetzt verstehe ich, wo sie geht.
Dann war da Nilix, der hat ein bisschen eine schwere Zeit gehabt, nach HBZ und Mandy.
Mhm.
Danach Morten.
Der hat eine richtig schwere Zeit gehabt.
Der hat richtig eine schwere Zeit gehabt, eigentlich, ja. Dass sie das vorher nicht gewusst haben. Timmy Trumpet, der Tweakers, Randy.
Nein, das funktioniert schon, ja.
Warface,
ja.
Dr. Peacock und Zephyr.
Ja, doch, das
ja, also da aus, funktioniert. Bei der Harder Styles Zusammenstellung, da hat unser Paul, der sich da sehr gut auskennt, schon ein bisschen was einzuwenden. Aber ich glaube, das wird für Nilix und Morten, wird das jetzt nicht die beste Zeit ihres Lebens.
Nein, obwohl Nilix seine eigene Fanbase hat, Morten nicht. Deshalb ist, glaube ich, für Morten sogar noch schwieriger.
Mhm. Naja. The Speed Patrol.
Super.
War gewesen.
Gut was. War gewesen, Alter.
Gar nicht so schlecht. Mhm. Hey, wisst ihr, was mich immer mal beschäftigt, wenn ich mir so Autos anschaue? So einfach ein Design von einem Auto.
Wo geht das jetzt hin?
Nein, ist gar nicht so.
Wie sage ich den Leuten, dass ich reich bin, ohne dass ich sage, dass ich reich bin?
Nein, schon okay. Weird flex, but okay.
Wenn man sie ein
wie
Auto
viel Geld hat, warte mal, wie viel gehört Manuel?
Ja.
Ja, okay. Du warst Auto anschauen.
Nein, gar nicht.
Also.
Wenn man unterwegs ist, im öffentlichen Verkehrsmittel und aus dem Fenster schaut und Autos sieht, dann habe ich zumindest, und ich traue euch diese Gabe ebenso zu und ganz für andere Menschen auch, immer, ich sehe kein Auto, ohne dass ich weiß, welche Marke das ist oder welches Modell das ist, aber man weiß, das ist ein neues und das ist ein altes.
Okay.
Mhm.
Ja. Und das ist so selbstverständlich in mir drinnen. Ich sehe ein Auto und weiß, das ist neu.
Ja. Yeah.
Das wird jetzt wahrscheinlich nicht einmal 5 Jahre alt sein, das Auto, das Design, das Modell. Und bei der Musik ist es eigentlich auch so. Man hört einen Song und man weiß, das ist neu, das ist fresh. Und die Frage, die ich immer stelle, ist, warum weiß man denn das? Weil grundsätzlich, natürlich, beim Auto gibt es jetzt den Technologie-Part. Das ist klar.
Ja, es gibt es in der Musik auch.
Es gibt womöglich irgendwelche neuen LEDs oder
ja.
Aber das Design im Grunde.
So gut, das ist gut.
Du hast das Blech, ja, und du kannst es modellieren, unter Anführungszeichen, wie du möchtest.
Stilmittel.
Diese Frage stellen wir tatsächlich auch öfters mit fortschreitendem Alter, wann du merkst, okay, es hat halt mit dieser, sagen wir mit der elektronischen Musik, hat es halt einfach diese riesen, also das ist halt einfach, da ist halt die Büchse der Pantora aufgemacht worden. Vorher es gegeben klassische Instrumente, Streicher, Bläser und so weiter. Gitarre, so klassische Bandinstrumente und dann sind die elektronischen gekommen und haben gesagt, wir machen das jetzt alles einfach aus einer Kiste aus. So, was passiert als nächstes? Weil ich stelle mir ab und zu die Frage, so, wenn ich jetzt, weiß nicht, 60 bin, über welche Musik kann ich mich aufregen? Was die waren, wo so früher halt, weiß nicht, wie Bum, die Beatles, weiß nicht, ja, das ist Rock'n'Roll, das kenne ich nicht und das ist bla bla. Und jetzt denke ich mir so, was kommt da, was mich anfällt, wo ich mich drüber aufregen kann?
Big Room.
Nein.
Aber das war jetzt gar nicht meine Frage. Über was du dich mit 60 aufregst, das werden wir schon noch rausfinden. Da brauchen wir ein bisschen Geduld, aber die Wahrheit zu dem Thema wird schon kommen.
Aber
woher war es? Also warum sagt uns unser Gehirn, mit dem, was wir Sound. Da sehen oder was wir hören, mhm. ob es beim Auto ist oder beim Sound ist, das ist fresh, das ist neu. Du hast gesagt Stilmittel, oder?
Ja, also ich, ja, also ich kann es jetzt nur aus der musikalischen Sicht sagen, so, also was glaube ich da einfach den Unterschied macht, ist, dass heutzutage alles sehr viel minimalistischer produziert wird, wie es damals worden ist. Man mischt sehr viel cleaner, so, man rammt viel mehr zusammen die Produktionen, man schlacht es eigentlich aus, man schaut, dass so wenig wie möglich da drin ist mhm. und ja, das ist quasi yeah. Stilmittel in der aktuellen Musik.
Ja, Drums ist ein kurzes Thema.
Ja.
Finde ich, Jack U hat zum Beispiel damals angefangen mit diesen ganz wilden Klonk-Sounds, ja. was dann plötzlich jeder gekauft hat. Das, was du vorher gesagt hast mit der Technologie, das hörst halt einfach aus, so über Track, einfach hat mit Lautstärke zum Tor, hat mit Mixing zum Tor. Das hört man einfach, das traue uns alle dazu. Hm. Stilmittel ist richtig.
Ja, aber es ist ja wild eigentlich, dass dann dieselbe Stilmittel ganz oft verwendet wird, dass das so eine Welle auslöst.
Aber das ist doch bei den Autodesigns nichts anders, oder? Damals war es halt vermutlich das Stilmittel, dass halt die Karosserien eher rundlicher waren, oder? Also wenn ich mir jetzt so einen alten 5er Golf anschaue so, und jetzt einen neuen 7er Golf oder so,
jetzt,
das ist ja also viel kantiger und jetzt, keine Ahnung.
Nehmen wir mal Porsche.
Ja.
Ja.
Das Urmodell, der Neuöffner.
Mhm. Ja.
Das ist ja immer rund.
Stimmt.
Ja, aber du siehst dann 92er und weißt, dass das was Frisches sein muss.
Hat was mit Farben zum Tor?
Nein.
Schon? Hat auch was mit Farben zum Tor?
Also,
schon, weil gerade zum Beispiel...
schwarz ist.
Also genau, okay, logisch. Es ist immer, bei Porsche ist jetzt wahrscheinlich so ein mittelgutes Beispiel, weil die dann einfach diese Heritage weiterverfolgen. Es ist immer so ein bisschen was, man weiß auch immer, oder meistens, das ist ein Porsche. Aber ich finde schon, dass sie, also wenn wir dieses Autothema nehmen, dass sie das schon auch verschwimmt, auch zwischen Marken zum Beispiel. Ich meine, das ist wieder ein anderes Thema. Aber was ich da noch anmerken möchte, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber jetzt gerade bei Autos, wenn so ultra neue Autos released werden, gefreut es mir.
Released werden.
Ja. gefreut es mir meistens so, auf den ersten Blick gar nicht so richtig gut, sondern es ist auch so ein bisschen eine Sehgewohnheit, wo du dann denkst, so, okay, jetzt habe ich es ein paar Mal gesehen, jetzt finde ich es richtig geil. Also, dass da schon so Future.
Echt? Ja, voll. Das stimmt, ja.
Passiert mir aber bei der Musik auch.
Ja.
Dass man denkt, okay, was darf.
Nein, bei mir gibt es da, bei mir gibt es schon, also bei
Swedish House Mafia Album, das ist das Beispiel. Am Anfang habe ich gedacht, boah, was jetzt?
Ja.
Und mittlerweile so, oh, geil.
Ja. Aber meistens, also gibt es bei mir beides, so ab dem ersten Moment gehört, Liebe auf den ersten Blick, Liebe auf den ersten Takt, Liebe auf den ersten Beat, das gibt es bei der Musik als auch bei Autos. Wobei ich sagen muss, die Liebe ist nachhaltiger, wenn sie nicht von Anfang an besteht.
Ja.
Wenn ich einen Track höre und ich denke mir im ersten Moment schon, wow, ist das geil, und möchten dann halt permanent hören, das haben wir eh schon mal gehabt, irgendwie im Auto, daheim, auf der Terrasse, überall hört man es dann, der ist dann nicht so nachhaltig in meiner Playlist drinnen und wird öfter mal gespielt wie ein Track, an dem man sich ein bisschen gewöhnen muss, mit dem man sich ein bisschen eingrooven muss. Mhm. Vielleicht ist es bei Autodesigns auch so. Mhm. Aber es gibt schon Autos, wo ich mir denke, wow, fuck, ist das geil. Das erste Mal gesehen und denke mir schon, bist du deppert. Das ist ja unglaublich.
Was ist deine Lösungstheorie zu dem Thema? Also woran glaubst
Erlösung
du,
dass braucht es dann, wenn es ein Problem gibt. Und ich finde nicht, dass das ein Problem ist, sondern ich finde nur einfach, dass es interessant ist, weil ich mir halt einfach frage, warum war es eigentlich, dass das jetzt ein neues Auto ist und warum das auch alt ist.
Ein Sound ist.
Da braucht er die nicht einmal, also wenn der Song noch nicht gemastert ist, wenn das alles noch nicht passiert ist und die technologischen Dinge noch nicht ausgereizt worden sind, die natürlich einen Unterschied machen zu vor 10 Jahren. Mhm. Selbst dann wäre uns allen bewusst, das ist ein neuer Song, das ist ein neuer Track oder das ist ein neues Auto, wo noch keine LEDs drinnen sind, wo noch keine Lichter verbaut sind und so. Das war uns alle klar. Natürlich gibt es Dinge wie, ich weiß nicht, jetzt bei einem neuen Elektro-SUV, das kein Spiegel mehr gibt, sondern das nur so ein Stangerl ist, wo eine Kamera dran ist. Klar, das ist ein klares Indiz dafür, dass das ein neues Auto sein muss. Aber einfach nur die Kupertur von dem Auto, das Design, wie es modelliert ist, beim Sound genau das Gleiche, das ist ja eigentlich was, dass wir uns an was gewöhnen oder immer wieder mal was sehen und, und so mitentwickeln, dass wir sagen, das ist jetzt das Neue und das andere ist das Alte. Das ist
sehr, sehr spannendes Thema.
Extrem spannendes wirklich. Thema. Ja. Gefällt mir voll gut, das Thema. Das kann, also da kommt man sich echt jahrelang drüber
ein unterhalten. Ein abendfüllendes
Thema. Nein, voll, aber das ist so ein schwerer Rotweinabend-Diskussionsthema.
Ich nehme es Max und mir nicht mit, wenn ihr saufen geht.
Da hat es aber auch keinen schweren Rotwein geben, keine Sorge.
Also absolut nicht.
Unser Hechenberger, gell? Das ist unser Zuckerberg im Office. Der hat mir aufmerksam gemacht drauf, dass du, Felice, ein bisschen in einer bossigen Attitude gesagt hast, du müsstest in deiner Firma delegieren, dass ein Interview auf unsere Insta-Seite kommt.
Ja.
Vom Carnage. Ist noch nicht passiert.
Richtig, ja.
No offense, gell? Tobi, du hast gesagt, du suchst raus, wie sich der Felice zu deinem Set bewegt. Auch das haben wir angekündigt, dass auf der Insta-Seite gepostet wird.
Der Tobi und ich haben natürlich beim Volk haben über das Thema geredet.
Das finde ich super, dass ihr darüber geredet
habt. Ja, aber jetzt nur, lass mich ausführen. Es ist ein sehr mitteldemokratisches Instagram-Page. Deshalb verlieren wir logischerweise die Kontrolle. Und wir haben gemerkt, dass du offensichtlich einen Zugang hast und das relativ viel Klo-Material gepostet hat. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen doch einfach nicht die Kontrolle.
Halt. Das wird geframed.
Stimmt, für gleiches auch Recht für alle. Jeder sollte Zugang zu diesem Instagram-Account haben.
Das wollte ich. Das wollte ich noch ansprechen.
Ja.
Ich habe keinen Zugang und unsere DJWG-WhatsApp-Gruppe sollte privat sein. Nicht jedes Foto, das ich aus Amsterdam poste, sollte dann unvermittelt dort landen. Ich glaube, der Hechi ist der Einzige, der einen Zugang hat dazu.
Das ist ein
dann
Problem.
Dann müssen wir mit Herrn Zuckerberg, Hechenberg reden.
Hechenberg? Redet mit ihm, aber ich glaube, es geht vorrangig darum, dass ihr diesen Content, den ihr ankündigt, dann auch wirklich liefert.
Wie gesagt,
das hast du scheinbar nicht so wirklich durchdringlich und eindringlich delegiert.
Ich habe es einfach nicht gemacht. Kann ich einfach so sagen.
Super Geschichte. Ja,
ja genau.
Ja. Nein, vielleicht schaffen wir das zu ändern.
Vielleicht lebe ich, wenn du das hörst. Bitte such doch das Interview aus. Das war mir sehr wichtig.
Hallo Levi, ich bin's. Dein Bruder. Ich möchte mal nochmal mit Nachdruck. Ja, der Levi. Der Arbeit. Mit dem warst du Sommerrodeln, habe ich gesehen, wenn wir in Amsterdam waren.
Ohne Scheiß. Also das war ein Erlebnis. Ich habe in der Baumpark gespielt. Richtig lustiger Gig. Ja. Und am nächsten Tag sind wir zum Auto gegangen, weil wir obviously zusammengegangen sind vom Event dann und dann haben wir diese Sommerrodelbahn gesehen. Hey Jungs, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alle schon mal Sommerrodelt, aber ich habe das noch nie gemacht und ich habe mir gedacht, okay, wurscht, das probieren wir jetzt aus. Fuck, ist das lustig.
Das ist verdammt lustig.
Das ist wie Achterbahn nur mit selber, also echt Empfehlung geht raus, ist nicht ganz günstig, wenn man es exzessiv macht, aber echt, das war echt der Gaudi.
Wo war denn das?
In Kaprun.
Ist die relativ lang? Oder? Also
ich hab keinen Vergleichswert, aber es ist okay. Also es ist schon cool, ja.
Ist nicht ganz günstig, wenn man es exzessiv macht. Hast du was kaputt gemacht oder hast du einfach einen Containerblock gehabt?
Nein, die Häufigkeit ist das Thema.
Okay, verstehe.
Ja, voll. Ich habe was kaputt gemacht.
Übrigens, der Tobi hat was Lustiges nochmal festgestellt, dass Folge 10 und 9 gleich lang waren, auf die Sekunde.
Ja.
Illuminati. Confirmed, auf alle Fälle.
Das ist echt eine wüde Sache.
Ich habe eine Frage. Mhm. Du hast ja ins Universum des Entertainments, hast du ja da mal eine Mail geschickt, oder? An so eine Band.
Ah, Umeblock. Da war ich ein bisschen enttäuscht, die letzte Folge. Sie haben das gehört? Es ist unglaublich. Tobi, du hast gesagt, die werden das nicht hören und es kommt jetzt nichts mehr.
Habe ich das gesagt?
Ja. Du hast das gesagt.
Die Herren sind
fix. Da muss ich jetzt dazu stehen.
Und warte, suchen wir das Gefühl raus. Das
ich habe keine richtige Meinung zu dir gehabt. Aber da habe ich mir gedacht, okay, ey, ihr seid richtig lustig.
Ey, aber wie glaubt ihr,
kam eine Nachricht.
Wie das dazu gekommen ist, dass
hat irgendein Hörer
last Hater night schlecht. During loadout a part of production.
Habst du das so geschrieben, oder?
Das war unbeblock. Ja. Hey, liebe DJWG, insbesondere lieber Hausmeister Manni, danke für eure Nachricht. Wir melden uns zurück, weil wir an dem Angebot mit dem Lambo interessiert
sind. Supergeil, supergeil.
Nein, im Ernst, wir sind sehr traurig, dass uns der musikalische Liebesbrief nicht erreicht hat. Ein Scheiß, er hat euch erreicht. Ihr wollt es nur nicht lesen. Denn sowas nehmen wir uns zu Herzen. Hast du denn an info@umeblock.com geschrieben? Spoiler, ja. Wir haben alles durchforstet, aber nichts finden können. Vielleicht gibst du uns nochmal eine Chance und haust deine Mail nochmal raus.
Hast du es gemacht?
Ich habe das gemacht.
Und sie haben wieder
nein. Und sie haben wieder nicht geschrieben.
No way. No fucking way.
Jetzt, ja.
Warte mal, ich glaube, die mögen die einfach nicht.
Vielleicht habe ich Resend Today mit T geschrieben. Resend heißt ja übel nehmen, oder?
To resent.
Resent heißt, glaube ich, bin.
Keine Ahnung.
Ja, also Umme-Blog, wenn ihr mich hört,
dann bitte schreibt es zurück.
Na,
vielleicht sollte ich den Liebesbrief, weil den Podcast hören sie ja scheinbar, vielleicht sollte ich den Liebesbrief einfach
vortragen.
Vorlesen.
Kannst extra du vorlesen? Hinaus, ja.
Ich gebe euch jetzt nur 14 Tage Zeit.
Ultimatum.
Sonst,
bis die Kohle auf meinem Konto ist.
Drohung, werde ich den Liebesbrief einfach im Podcast vorlesen.
Geil. Ja, ich finde es geil. Übrigens auch, weil wir die Community ansprechen müssen. Wir haben echt coole Hörer und Hörerinnen, die einfach Sachen, die wir machen, zu TikToks machen.
Mhm.
Das,
voll.
Das hab ich auch sehr amüsant gefunden. Also bitte keep on going. Vielleicht können wir das dann auch auf unserem Insta, zumindest in einer Story posten. Sollten weil wir. Genau lustigerweise über das Thema, was ich geredet habe mit Fischer, dass der wen auf die Bühne geholt hat beim Electric Love, da gibt es Videobeweise, die so stattgefunden haben. Sehr cool. Hab mich sehr gefreut.
Und es wäre fein, wenn ihr unserer Insta-Seite folgt, weil die laboriert ein bisschen an ja,
Traktion.
114 Follower, finde ich jetzt nicht so raketenartig. Sein, ja. Und es sind Fotos von Toiletten.
Ja, genau, das ist vielleicht das
Problem.
Vielleicht,
ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das der Grund.
Ja. Ja, aber ich habe das wirklich, ich habe das im Vertrauen euch in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, das Toilettenfoto aus Amsterdam. Und ganz unvermittelt ist es dann in einer Story gelandet. Da müssen wir mit dem Hechen nochmal reden, über Privatsphäre und Dinge, die einfach da nicht landen.
Ja.
Genau. Naja. Du, ein ereignisreicher Podcast geht zu Ende, Tobi. Ich glaube, du solltest ein bisschen Schlaf nachholen. Du schaust,
werde ich jetzt machen.
Du schaust recht mir, du erinnerst mich gerade ein bisschen an David Guetta am Tomorrowland.
Der schaut durch die durch.
Ja, dann gönn dir den Schlaf.
Vielen Dank.
Du hast ihn dir verdient, Tobi. Aber es war schön, dir zuzuschauen da auf der ADE. Also ich habe dich vermisst, Felice. Das kann ich da mal sagen. Schaut, dass du uns nicht vermisst, dass du keinen FOMO hattest.
Next.
Aber so ist es nun mal. Liebe ist nicht immer von beiden Seiten vice versa zu spüren, sondern ist halt manchmal auch eine sehr einseitige Sache. Das nennt man dann vielleicht sogar Fan. Bin eher Fan von dir. Ja, Liebe ist sehr einseitig. Ja, Mamann sagt zu, mir gelangt's. Over.
And
out.
Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang. Mit freundlicher Unterstützung von Revolution Event.